Erst einmal ein herzliches Grüß Gott, vor allen Dingen all denen, die sehr weit angereist sind, aus Pforzheim ist schon weiter weg und natürlich auch da aus dem Schwäbischen. Also ein herzliches Grüß Gott auch den anderen natürlich allen. Kleines Beispiel, was ich erlebt habe. Vor 2 Jahren noch einmal Unibank gedrückt, Hebräisch, 2 Semester gemacht. Und wir waren gerade im Januar bei der Shoah. Und ich sagte dann so in dem Gespräch, ja, Deutschland hat eigentlich nie Buße getan. Die Stuttgarter Schuldenerklärung ist so ein erster Ansatz gewesen der evangelischen und der katholischen Kirchen. Aber sie haben letztendlich nicht in die Tiefe hineingewirkt und jeder hat die Schuld beim anderen gesucht. Und dann sagte ich noch so im Nebensatz, aber das Blut Jesu reinigt doch von aller, ich habe den Satz noch gar nicht ausgesprochen gehabt, brüllt mich der Pfarrer an, das gibt es nicht. Die neben mir brüllt mir ins Ohr, ja, das gibt es überhaupt nicht. Ich dachte, das habe ich jetzt falsch gesagt. Und dann sagte ich noch einmal ganz ruhig und bestimmt, das Blut Jesu reinigt von aller Schuld. Und das haben die ganzen SS und nach dem Dritten Reich im Nürnberger Prozess, die das erlebt haben, teilweise noch erfahren, wie millionenfache Mörder, Keitel und andere unter dem Blut Jesu Frieden gefunden haben und das im Galgen bezeugt haben. Und es ist nichts Schlimmeres, als wenn man nicht weiß, wohin mit meiner Schuld. Und wenn wir jetzt diesen Weg Israels ein Stück weit nachvollziehen, durch die Wüste, es ist ein komischer Titel eigentlich. Wenn man 4. Mose 33 liest, hat man nur Namen. Und dann liest man 4. Mose 21, da sind noch ein Päckchen mehr an Stationen notiert, die Mose dort hat schreiben müssen. Und da wird man voll ins Irre, weil man lässt sich kaum gefallen, diese Orte irgendwo wiederzufinden. Und doch hat dieser Krummacher, jetzt muss ich einfach auf das Buch ein Stück weit hinweisen, die Wanderungen Israels durch die Wüste. Du siehst das, das ist nicht ein kleines Bildzeitungsblättchen mit 8 Seiten, ja, sondern das sind 1000 Seiten. Und der Krummacher hat eine Predigtreihe über 91 Predigten gemacht über die Wüstenwanderung Israels durch die Wüste. Und dann hat er alle Stationen, die dort vorkamen, minutiös übersetzt und hat überall das Evangelium gefunden. Und wenn wir heute über dieses nachdenken, es fängt ja an mit Ägypten, nicht? Und wenn wir nachher das Passa mal uns etwas genauer anschauen oder die Stiftshütte, dann haben wir in allen Teilen dort Christus verborgen und in einer ungeheuerlichen Weise schon präsent, die uns, wie es mich eigentlich in der Vorbereitung so passiert ist, zum Staunen gebracht haben. Es ist alles dort schon längst uns niedergeschrieben. 2. Timotheus 3, Vers 16, noch etwas zum Prozedere. Es braucht keiner mitschreiben. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig zu mitschreiben, manch einer hat nicht so die rechte Schreibgeschwindigkeit. Es braucht keiner Fotos machen. Es braucht keiner sein Handy laufen lassen, um den Vortrag aufzunehmen. Wir werden alles liefern. Doch ein Service, oder? Also, du kennst also meine Vorträge alle. Ich habe alles hier in Schriftform nachher auf meiner Homepage herunterladen. Auch das Gesprochene und die Homepage oder die PowerPoint ebenfalls. Also, es lässt sich alles nachher noch einmal zu Hause. Es kommt jetzt so komprimiert, dass man vielleicht gar nicht mehr so richtig in der Geschwindigkeit hinterherkommt. Ja, und ich denke, es ist gut, wenn man sich einfach mal hinsetzt und hört. Hört, was in diesem geistlichen Moment, wenn man das so liest, ist es wie eine schworene Epistel und noch schworener geht es gar nicht. Ja. Aber was da verborgen ist. 2. Timotheus 3, 16. Wer diese Stellen aufschlagen möchte,
keine von Gott eingegebene Schrift oder alle von Gott eingegebene Schrift ist nütze zur Belehrung, Überführung, Zurechtweisung, Erziehung in der Gerechtigkeit. Paulus sagt das an Timotheus so, die ganze Schrift ist eingegeben von Gott. Und nützlich, es gibt nichts Unnützliches in der Schrift. Wir hatten mit unseren Kindern die ganze Bibel einmal von vorne bis hinten durchgelesen, in Abendandachten, und dann kamen wir natürlich an die Chronike. Oh, und was für Register sind dort. Und alle stöhnten, sagen wir, Papa, das können wir gar nicht lesen. Dann haben wir unsere Reihe um ein bisschen gelesen. Nicht? Und dann habe ich gesagt, doch Leute, lasst uns das lesen. Wenn Gott das so für wichtig erachtet hat, all diese Namen, diese Genealogien, wer kommt wohin und wann starb er denn, und wenn es nur der Name war, aufschreiben zu lassen, wie viel mehr ist es dann nützlich, dass wir nicht darüber weglesen, sondern uns auch da Gedanken machen. Vielleicht sind die Goldkörner nicht gleich so am Hervorsprudeln, wie wenn wir jetzt uns diese Wanderung ein wenig hier hineinbegeben in das, was Israel angeht. Aber sie sind zu finden, die Edelsteine und die Nuggets, das lässt sich sagen. Also, es ist alles nützlich. Und egal, was die moderne Theologie sagt, wir wollen uns das Wort Gottes nicht nehmen lassen. Dann haben wir nämlich als Evangelische gar nichts mehr. Das ist ein Griff ins Klo. Ja? Und wenn Stefan vorhin davon sprach, was wollen Sie eigentlich nicht? Sie wollen zur Demokratie letztlich anleiten. Das ist doch ein Blödsinn hoch drei. Wie will der Unerrettete, der unerlöste Mensch Demokratie lernen? Da geht es doch immer nur du, ich, meiner, mir, mich. Ja, wie du mir, so ich dir noch viel doller. Das ist doch die Prämisse und da kommen wir auch gar nicht mehr weg. Nur der erlöste Mensch, durch Christus Neugemachte, kann anders handeln. Und es ist dann auch immer noch gesagt, ob er es tut. Das ist noch die zweite Sache. Jetzt sehen wir, dass der Apostel Paulus uns immer wieder solche kleinen, wie soll ich sagen, Schlaglichter in der Heiligen Schrift präsentiert, wo er auf das Alte Testament hinüberreicht, manchmal ganz weit hinunter, um etwas für das Neutestamentliche herauszuholen. Ich bin ein Abraham, Römer 4, da wird das, und Hebräer 11, in die 20ern so, ja, schreibt Paulus das genauso, was sich auf Christus bezieht. Bei Abraham. Eine merkwürdige Deutung finden wir in Galater 4, wo er Hagar und die Sarah so ein bisschen gegeneinander und sagt, das eine ist der alte Bund, das andere ist der neue Bund. Und damit ein Stück weit nicht diesen Fauxpas des Abrahams dort lächerlich machen will oder irgendwie runterspielen, sagen, das ist halt passiert. Nein, es war alles genau in der Vorsehung Gottes ganz bestimmt so eingeordnet, weil diese beiden Bünde dadurch ein Stück weit da schon zum Klingen und zum Hervorbringen gekommen sind. Und jetzt haben wir die Geschichte der Kinder Israels in der Wüste. 1. Korinther 10, Vers 6 heißt es, das ist uns zum Vorbild geschehen. Na, da haben wir es doch schon. Die Theologen würden jetzt sagen, die sogenannte Präfiguration, da haben wir schon Bilder im Alten Testament, die jetzt nicht im Neuen richtig herauskommen. Und wenn man als Christ ein wenig die Bibel kennt, dann fragt man sich ja auch manchmal, Mensch, was haben diese alttestamentlichen Dinge zu bedeuten? Und wenn wir es nicht wirklich von Christus her aufschließen, dann bleiben uns diese Dinge ein Stück weit fremd. Ich denke ganz besonders an die Opferung Isaaks. Die kann man nicht verstehen. Da kann man nur aufjaulen, sagen, da, was ist denn hier los? Wenn man es psychologisch und rein menschlich sieht, da wird man irre. Und dann schaue ich dahinter, wie Gott, nicht, also Paulus dann schon im Römerbrief sagt, da verschonte Gott seinen Sohn nicht. Da hat keiner gerufen, stopp, halt, da ist noch ein Schaf, komm ran. Nichts war. Und genau das Bild haben wir dort, wie der Vater letztendlich zum Opfergang gehen muss. Und Spurgeon sagt, nur Abraham konnte das opfern.
Kein anderer wäre in der Lage gewesen, dieses zu tun. Und so hat Gott ihn durch 9 verschiedene Stationen hindurchgeschoben, dass nachher dieses eine große, für alle sichtbar, nachher am Kreuz wirklich aufgelöst wird. Sonst würden wir irre werden. Und jetzt haben wir diese Reise Israels durch die Wüste ein Stück weit vor uns. Und ich muss sagen, ich würde ja am liebsten mit euch alle Stationen durchgehen. Das sind wir morgen noch nicht fertig. Ja, ich sage es einfach so platt. Ich habe mir jetzt erlaubt, einfach etwas abzukürzen. Und zwar, hier habe ich nochmal ein kleines Bildchen, die Freilassung Israels von Schnoch und Karolsfeld, ja, wie die Erstgeburt geschlagen wird und wie das Ganze nachher ins Rollen kommt. Wie Gott selber sein Volk herauszieht, aber auch Ägypten hat seine Aufgaben an Israel und wir wollen gleich nachher noch ein Stück weiter mehr davon hören. Wenn wir jetzt hineingehen, dann haben wir erst einmal im 5. Buch Mose, dass wir ein bisschen wissen, warum ist denn überhaupt so eine Wüstenwanderung? Kann das nicht kürzer und schlanker sein? Wir werden nachher die Karte einschauen und sehen, ja, da hätte es viel schneller. In 14 Tagen, 3 Wochen hätte sie gleich an der, wie soll ich sagen, Mittelmeerküste dort, nicht, wo heute Gazastreifen ist, schön baden können. Nein, Gott führt sie 40 Jahre und er wusste auch warum. 5. Mose 8 haben wir es geschrieben, warum Gott das gemacht hat. Und manch einer verzweifelt auch für sich in seinem Leben. Herr, warum sind diese Wartestationen so ewig lang? Herr, warum ist alles so klebrig? Warum bin ich schon so lange in diesem Sumpf drin, in dem und dem, was mir überhaupt nicht gefällt? 5. Mose 8. Ich fasse zusammen, dass kund würde, was in deinem Herzen ist. Gedenke der 40 Jahre, die du durch die Wüste geführt wirst, damit kund würde, was in deinem Herzen ist. Weißt du, in unserem Herzen, ich sage es einfach so, das sind lauter Goldkörner, oder? Also ich habe da noch keine entdeckt. Luther sagt ganz einfach und knallhart, ich bin ein alter, dreckiger Madensack. Ja, also jetzt, manch einer kann es auf sich beziehen, ich auf mich, ja gerne. Ich weiß, da ist der heulende Hund im Keller. Und das kommt nicht heraus, wenn alles eitel Freude ist. Wenn wir gut miteinander auskommen, wenn alles glatt läuft, keine Krankheiten, keine Verleumdungen, kein Nichts im Geschäft läuft, spitze, Gesundheit mäßig bis regelmäßig, Stuhlgang regelmäßig, also der Arztbesuch auch, wird immer alles gut attestiert, da kommt nicht raus, was in deinem Herzen ist. In dem Moment, wo der Nachbar auf einmal krumm kommt, in dem Moment, wo der Arbeitsplatz gefährdet ist, in dem Moment, wo die Kinder aus der Spur laufen, in dem Moment, wo es die Krise vielleicht auch in der Ehe gibt, da wird etwas deutlich, was in unserem Herzen ist. Also ich habe nur Schrott gesehen. Bei mir. Ne? Ich spreche immer von mir. Da wird erst einmal sichtbar, was in unserem Herzen ist. Eine Mördergrube. Ohne Gleichen. Wie viele Menschen hätte ich schon auf den Mond geschossen? Und wie viele hätten mich hinterher geschossen? Der Mond wäre schon übervölkert. Ich sage mal so. Ist doch so. Weißt du? Und diese Bestandsaufnahme ist deprimierend. Das ist eine Bankrotterklärung eigentlich. Aufklärerischen, philosophischen Tendenzen. Da würde ich immer sagen, ja, das ist doch noch ein guter Kern, nicht? Thomas von Aquin und so weiter, nicht? Oder dann hätte der Luther mit Erasmus, wo Erasmus doch sagt, wir können uns entscheiden, wir können, das Gute ist doch eigentlich doch noch ein bisschen bei uns zu finden. Ja? Und Luther sagt, nee, du hast nur eine Chance, Ja zu sagen, dann wenn du weißt, was ist gemeint, dann kannst du Ja sagen, aber ansonsten hast du keinen freien Willen. Oh, ist ein anderes Thema. Ein zweites, erst einmal das, was im Herzen ersichtlich wird. Dass er sie demütigte, dass er ihnen hernach wohltäte. Alles das ist 40 Jahre Wüstenwanderung, die
das gewirkt hat. Er will uns hinterher wohltun. Er will uns nicht permanent bloß vorzeigen, du kannst nichts, bist nicht, hast nichts. Das wissen wir. Aber dann zieht er uns aus diesem Loch heraus. Und das kann nur Christus machen. Unser Heiland. Ein dritter Punkt. Dass sie nicht sagen, mein Vermögen und meine Stärke haben das hingekriegt, dass wir in der Wüste überlebt haben. Wir sind doch immer gleich dran zu sagen, oh, das war aber super, was wir da hingekriegt haben. Ne? Schon klar. So viel Orden, so viel hat gar nicht so viel Platz. Und ein viertes, dass sie nicht meinten, als kämen sie um ihrer Gerechtigkeit und um ihres aufrichtigen Herzenswillen nach Kanaan. Das heißt, das ist Prüfungszeit. Das ist Feuerprobe. Das ist Alarmzeit in der Wüste. Und jetzt tut uns dieser Paulus das ein Stück weit verdeutlichen. Ihr lieben Leute, das ist ein Vorbild für deinen Weg von der Bekehrung, bis du zu Hause bist in der Ewigkeit. Und wenn wir das so ein Stück weit sehen, ich könnte nur sagen, die Zeit reicht nicht. Ich möchte jetzt mich beschränken auf den Weg von Ramses, von Ägypten, dann über die Station Sukkot, Pichairot, weiter von Migdol, Etam und dann durch das Meer hindurch. Und dann werden wir schon genügend zu knabbern haben. Alle anderen Stationen sind wunderbar, aber wir kriegen es zeitlich einfach nicht geordnet. Das ist einfach zu viel. Und wir wollen auch nicht nur so ein bisschen drüber weghuschen. Ja? Jetzt lasst uns hineinschauen, 4. Mose 33, und zwar den Vers 1 bis 5. Ich habe es auch ausnahmsweise mal hier an der Tafel. Wer lesen möchte, das sind die Reisen der Kinder Israel, da sie aus Ägyptenland gezogen sind. Achso. Ich habe jetzt Luther immer. Ich habe immer Luther. Luther 84, ja? Nur, dass man so, Luther 84. Dann fangen wir nochmal an. Das sind die Reisen der Kinder Israel, da sie aus Ägyptenland gezogen sind, nach ihrem Heer, durch Mose und Aaron. Und Mose beschrieb ihren Auszug, wie sie zogen, nach dem Befehl des Herrn. Und sind dies die Reisen ihres Zugs. Sie zogen aus von Ramses am 15. Tage des ersten Monats nach dem anderen Tage der Ostern durch eine hohe Hand, dass es alle Ägypter sahen und begruben eben die Erstgeburt, die der Herr unter ihnen zerschlagen hatte. Denn der Herr hatte auch an ihren Göttern Gericht geübt. Als sie von Ramses auszogen, lagerten sie sich in Sukkot. Das reicht schon einmal. Wichtig ist hier vielleicht festzuhalten, dass es nicht aus Jux und Tollerei ist, dass Luther halt gesagt hat, für die Nächsten haben wir noch ein bisschen eine Wanderkarte, wie beim Alpenverein, so immer von Kreuzchen zu Kreuzchen, dann kommst du schon richtig an. Nein, er bekommt den Auftrag von Gott. Und dann sehen wir eine ganz andere Wichtigkeit und Priorisierung, dass es Gott wichtig ist, dass diese Stationen notiert sind, auch wenn wir vielleicht im ersten Moment denken, na, da wollen wir doch lieber ein bisschen drüber weglesen. Aber das macht nichts. Wir kommen zum Ausgangspunkt. Ich habe hier jetzt einmal eine Karte. Die ist natürlich nicht so. Ich habe auch noch etwas anderes. Und zwar alle Lagerorte hier mit Bedeutung und mit Dingen, die dort passiert sind. Wir wollen jetzt einfach mal, es wäre von der Grafik her einfach nicht übersichtlich. Ich hätte jetzt alle da abgebildet. Das, was ich gerne mache, das kommt auch ins Internet. Oder wer es dann noch für sich jetzt hier haben möchte, lasse ich auch gerne nochmal ausdrucken. Ja, wir wollen jetzt nur einige prägnante erst einmal so uns ein bisschen anschauen. Und dann brauchen wir noch eine kleine Stelle. Erst einmal einen groben Überblick und dann ist das soweit für jedermann so, dass man sagen kann, da gucke ich gerne hin, ohne dass ich mir die Augen verkrümme. Ja? Also das ist Ausgangspunkt. Ich habe auch hier die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier werden wir dann enden. Mara ist Ja, was haben wir hier für Macher?
Wasser.
Das bittere Wasser, danke.
Dann haben wir hier Delium. Das sind die
70
Palmbäume. Dopka. Dopka heißt schlagen.
Ja, also da geht es halt her. Muss man schnell schauen. Ich habe auch nicht immer alles so genau. Werfen, schmeißen, schlagen. Da passiert eigentlich nicht viel. Dann haben wir die Rückideen. Da haben wir dann das Murren des Volkes, weil kein Wasser da ist.
Dann sehen wir hier unten den Sinai.
Ja. Da haben wir die ganze Sache mit dem goldenen Kalb und so weiter.
Dann geht es schon mal hier hoch. Es gibt eine andere Theorie, die sagt, Migdol wäre hier oben. Bei Jarub. Und dann wäre der Weg hier, zack, zack,
nach Kanaan rüber natürlich ganz schnell und kurz. Da wären sie in 3 Wochen, 4 Wochen da gewesen,
mit 6 Millionen, die sie da dabei gehabt haben. Aber wir werden nachher auch gleich nochmal darüber nachdenken, warum der Weg hier runter der Gottesweg ist.
Dann haben wir die Lustgräber, hat sie wollt. Dann haben wir Ritma. Von Ritma aus gehen die 10 Kundschafter ins Land.
Und dann haben wir
Kadesh. Ich muss nochmal schnell nachgucken. Kadesh. Ja, wo habe ich das hier? Den Felsen, der da geschlagen wird.
Dann haben wir hinten Hunon. Da ist
das Kreuz mit der Schlange, mit den Schlangen.
Und dann geht es hier rüber in das gelobte Land.
Wir sehen jetzt,
Ritma ist so eine Schaltstelle. Und zwar, man weiß nicht, wird weiter, es ist die Not, die man nicht genau weiß, sind diese Orte, die dort genannt werden, in ihrer Reihenfolge auch so, wie sie in der Reihenfolge nachher angesteuert wurden in der Wanderung. Ich nehme es an, aber man weiß es nicht genau. Deswegen kann es auch sein, dass hier, wir sehen das hier, nachdem die Kundschafter versagt haben, heißt es 40 Jahre stilltreten.
Und sie laufen hier manchmal einen Tag, dann müssen sie wieder auf- und abbauen, wieder einen Tag. Also es geht hier munter hin und her.
Es kann sein, dass sie dann auch hier nochmal einen Schlenker zurückgemacht haben und dann hier hoch, oder aber dass es der Weg hier runter war, um nachher ein bisschen rüber zu gehen.
Das sind Dinge, die man nicht hundertprozentig so festlegen kann. Wichtig ist, sie kommen an.
Und wenn man die Namen hier dann ein Stück weit kennt, Übergang dort oben im
Jordan sieht, dann haben wir dort Namen, ich lese einfach mal ein paar vor, die also auch Ewigkeitswerte haben. Arnon, Wohnung, Wirbel, Geschenke, ja, starker Gott, von der Höhe ins Tal, der Tod kommt, Mod heißt Tod, Tom heißt Vollkommenheit, Sihon, Bild des Teufels, also wird noch einmal deutlich, auch in der Wegstrecke, dass es zum Ende geht und dass dort die dunklen Mächte noch einmal ihren Raum bekommen. Also so sieht man das einfach an dem, was die übersetzten Worte hier der Stationen uns geben. Das ist nur ein ganz kurzer Überblick jetzt gewesen. Und jetzt wollen wir uns aufmachen, Ausgangspunkt Reise Ägypten. Der Aufenthalt der Kinder in Ägypten ist eigentlich ein Bild unseres Naturzustandes. Ja? Wir müssen das ja irgendwie auch deuten können. Und der Pharao bildet letztendlich den Teufel ab und das Gesetz. Ägypten ein Bild der Welt mit all ihren Gütern. Dort gab es zwar stinkenden Knoblauch und tränige Zwiebeln, ja, aber das ist das, was Ägypten aufgetischt hat. Und das war ihnen, man sieht es immer wieder, wie sie dann in Notsituationen dort auf der Wanderschaft waren, dass sie sich zurückgewünscht hätten, wären wir lieber noch einmal in Ägypten, da haben wir wenigstens Zwiebeln und einen Knoblauch gehabt. Und jetzt ist das Seltsame, der natürliche Mensch empfindet auch keinen Drang in den Himmel.
wenn es ihm gut geht. Na, was soll ich dann? Puls schlägt regelmäßig, Blutdruck ist in Ordnung, ja. Und ansonsten, ich habe meinen SV Werder, wo ich immer 14-tägig hingehe und jetzt auch wieder auf Kohl und Pinkelfahrt von den Fußballern da, den Schiri. Und dann sage ich, oh, und er war in Cardiff und hat da Werder gesehen und dies und jenes. Ich dachte, Mann, macht er nichts anderes als Werder und Fußball gucken. Aber er hat gar kein Bedürfnis gehabt. Ich wusste gar nicht, was soll ich denn da noch sagen. Und genauso ist das eigentlich mit Ägypten gewesen. Dort waren sie jedenfalls am Anfang noch toleriert, hatten gut zu essen. Ja, was sehnt man sich da nach dem Himmel? Und dann kommt, wie es kommen muss, Pharao als Bild des Teufels. Der hält den Menschen gefangen. Und jetzt ist der Pharao derjenige, der zuerst ihnen wohlgesonnen war und jetzt klappt es auf einmal nicht mehr. Das Glück ist dahin, ja, und das Volk Gottes soll jetzt vom Erdboden verschlungen werden. Ich sage es mal so platt, ja? Das ist die Taktik des Teufels. Entweder kommt er als brüllender Löwe oder als Engel des Lichts. Diese beiden Dinge sind in der Schrift beschrieben, 1. Petrus und 2. Korinther 11. Und der Pharao, nicht nur ein Bild des Teufels, der Gemeinde oder auch den letztendlich hier Israel hinterherstellt, sondern eben auch das Bild des Gesetzes. Und das Gesetz, die Gebote, dadurch kann niemand gerettet werden. Es gibt auch keinen dritten Weg. Paulus sagt das ganz deutlich, Galaterbrief, Epheserbrief, Römerbrief, ja, niemand wird durch das Tun des Gesetzes vor Gott gerecht. Punkt. Und jetzt ist das natürlich die Not. Wie kann Israel begierig gemacht werden nach dem Land, das Gott ihnen bereitet hat? Nun, da haben wir es ganz einfach. Das Leid. Das ist immer so, ja. Immer dann, wenn Not, Trauer, Angst, Kummer, ja, vor allen Dingen auch im Geistlichen, auch derjenige, der nicht Christus gehört, wird letztendlich ein Stück weit dahin gezogen, Mensch, wo kriege ich eigentlich hier eine Grundlage für mein Leben? Mit Not, Kummer und Elend beginnt das Erlösungswerk und das Gesetz ist immer geeignet, das zu bewirken. Wir denken an Luther. Müssen wir mal wechseln? Ich danke dir. Ist das schon scharf?
Nein.
Noch nicht? Wollen wir mal anschalten? Ja, habe ich auch. Okay, jawohl. Wir denken noch an Luther. Wie gequält war dieser Mann? Wie kriege ich den gerechten Gott? Nun, da fragt heute in der Regel niemand mehr danach, wie ich einen gerechten Gott kriege, sondern was habe ich davon? Aber es wird immer wieder deutlich, dass es nicht ohne diese Einwirkung des Gesetzes geht. Was bewirkt das? Es bildet ja natürlich den Pharao ab. Und der zerstört letztendlich das Glück dieser ganzen Lebensgemeinschaft der Juden im Großen, in diesem Land. Wie macht er das? Schwere Forderungen, die immer schwerer werden. Das ist das. Sie müssen das immer mehr und nachher noch selber das Material herholen. Also nicht nur die Anzahl wird hochgesetzt, sondern das Material müssen sie auch noch holen. Ja? Und das wird zur Unmöglichkeit. Und jetzt erst fangen sie an zu schreien nach ihrem Erlöser, der ihnen hier ein Stück weit heraushelfen kann. Und dann heißt es nur so ganz lapidar, ja, müßig seid ihr, das ist alles. Ja, ihr wollt immer ein schönes Leben haben, nichts ist da, jetzt wollen wir es euch mal zeigen. Paulus sagt dazu, zu dieser Periode des inneren Lebens, da kam das Gesetz. Und jetzt kommt das Gesetz mit seiner knallharten Forderung. Und wir können uns das gar nicht so vorstellen, weil wir immer wieder die Bilder auch haben aus Medien und von Oberen und wie auch immer. Nicht, da gilt das Gesetz eigentlich nicht mehr. Und dann lächelt man noch, wenn man irgendwo die Dinge für sich günstig gestaltet hat, ums Gesetz herum, um die Ordnung herum. Aber Gesetz heißt eigentlich, ich mache ein kleines Bild, für die Schüler habe ich dann immer so gesagt, jetzt fahre ich da Auto 30, 40 Jahre lang, immer genau Punkt 50 gefahren im Ort, 80 vor 80, 70 vor 70, und rot war für mich rot und nicht dunkelgrün. Und auf einmal, ein Freund von mir ist jetzt in der Schweiz 6 Kilometer zu schnell gefahren. Das hat ihn schlappe 125 Euro gekostet. Also man hätte doch jetzt eigentlich schreiben können dort, ihr lieben Leute, ich bin 40 Jahre immer belegbar richtig gefahren. Also wegen diesem einen Mal 125 Euro, das hätte ich lieber im Gemeindehilfsbund gespendet. Nein, jetzt muss ich euch das über... Könnt ihr da nicht mal einfach Gnade vorweg... Die werden sagen, was? Du, wir haben da klare Regeln. Für 6 Kilometer mehr, das darfst du für 125 Euro tun.
Die Schweiz
ist aber sehr toll. Ich habe das genommen. Wäre manchmal ganz gut, wenn es auch so wäre. Ja? Ja, aber also, wegen einem Mal, sagen die Schüler. Wegen dem einen Mal musst du zahlen. Und jetzt übertragen wir das. Wegen dem einen Mal. Ich meine, mein Leben war immer gut. Alles klar. Regelmäßig in der Kirche. Nie die Steuer betrogen. Aber die Gedanken. Wow. Wegen dem einen Gedanken müsste sich Gott in die Tonne hauen. Sprich in die Hölle. Das bedeutet Gesetz. Und wer dann noch sagt, da stehen wir doch mal gerade hier, ja? Wollen wir doch mal einfach zeigen, wo das hingeht. Ich werde mich da oben schon mal, da werde ich schon mal auf Putz hauen. Gar nichts werden wir. Wegen dem einen Mal. Und deswegen sind wir alle Sünder und ermangelnde Herrlichkeit, die wir für Gott haben können. Das Gesetz richtet immer Zorn an. Und wer das weiß, deswegen sagt Paulus ja auch, die Liebe wird abnehmen und die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Die Liebe zum Gesetz heißt für mich, nicht weil ich muss, sondern weil ich Jesus lieb habe, dann möchte ich dieses Wort auch umsetzen. Und genau das haben sie dort beim Pharao kennengelernt, dieses Gesetz. Es wird Zorn, es wird die Verdammnis, den ewigen Tod. Und genau das ist die Not, die Paulus hier so beschreibt. Das Gesetz ist ein Zuchtmeister zu Christus. Das Gesetz zieht denjenigen zu Christus, weil wir nach der Erlösung, wo gibt es denn da noch einen Ausweg? Ich sehe doch, dass ich das nicht hinkriege. Und wenn die Gerechtigkeit Gottes jetzt an mir wirksam wird, dann habe ich keine Chance. Dann bin ich ewig verloren. Schon vom zweiten Tag, vom ersten Tag meiner Geburt, ewig verloren. Und jetzt sehnt man sich nach diesem Christus, der mich dort aus dieser Bredouille herausholt. Und wir sehen, dass diese Wanderung nachher ein Stück weit ein Bild dessen ist, wie wir da herauskommen. Wir haben die Stiftshütte, ja, diesen ganzen, wie kann der Mensch mit Gott überhaupt in Kontakt kommen? Gott bietet das ja alles an. Und da ist es gut, wenn wir uns einlassen. Die erste Station, wo wir jetzt hinhuschen wollen, und zwar, na, mit dem Huschen war es wohl noch nicht so ganz. Zu Hause hat es eigentlich immer funktioniert. Jetzt gucken wir doch mal. Vielleicht gehen wir jetzt mal hier drauf. Ach nein, komm. Ist ein Schlafmodus oder so? Das kann natürlich auch sein. Pass mal auf, ich gehe mal hier drauf.
Wolltest du noch mehr?
Nee, ich habe ich alles. Achso. Jetzt gehen wir ruhig mal hier hin. Okay, jetzt waren wir hier. Ich muss nur mal ganz kurz mich orientieren. Also, jetzt ist das Ding wieder richtig gut. Also, wir nehmen uns jetzt hier die einzelnen Stationen. Ich habe sie nochmal mit Ringen hier angezeigt: mit Ramses, Sukkot, dann Etam, Pihahiroth, dann Baal-Zephon, Migdol, das ist hier etwas auseinander, wird wohl aber in Natura etwas weiter zusammengelegen sein. Und dann das, was wir mit der Nummer 6 haben, den Durchgang durch das Rote Meer, ein Stück weit vor. Und dann sind wir auch mit der ganzen Sache angelangt hier. Jetzt geht es ja wieder wunderbar. Ausgangspunkt, die Reise Ägypten, das Bild der Welt, das hatten wir schon. Das Bild des Naturzustandes, das Bild des Teufels, Pharao, das Bild des Gesetzes. Und jetzt stürzen wir uns auf dieses Ramses. Erste Station, Ramses. Bedeutung des Namens erst einmal. Und hier haben wir schon die erste Bedeutung. Es gibt oft im Hebräischen mehrere Bedeutungen, die nicht unbedingt jetzt so, wie soll ich sagen, wo man denkt, oh, das passt ja gar nicht zusammen. Ja. Also das ist unterschiedlich. Auflösung des Übels oder Freudendonner oder laut jubelnde Freude. Man kann sich erst denken, wenn man aus einer solchen Knechtschaft heraus gebrochen wird, sage ich mal so. Die Erstgeburt war überall gestorben und bei Israel ist nichts passiert. Sie hatten das Passamal gefeiert und da werden wir morgen ausführlich noch diese einzelnen Teile uns anschauen. Und jetzt kommt das so gar nicht, verschwindet und sie kriegen alles noch mit, was sie haben wollen, bloß dass sie abhauen und rausgehen. Und das ist so eine jubelnde Freude, wie es beim verlorenen Sohn war. Der kommt ja nach Hause nicht und jetzt ist erst einmal Freude angesagt. Und dieses Ramses bedeutet eben Auflösung des Übels, Auflösung dieser ganzen Knechtschaft. Und jetzt gehen sie auf die Reise und das ist ein lautes Jubeln und Schreien. So wie es nachher, wie sie durch das Rote Meer hindurch sind, auch ein Freudengesang gegeben hat, so haben sie jetzt hier eine riesige Freude. Ein zweiter Ort, da wo wir jetzt hinkommen, Sukkot. Zweite Station, Sukkot. Die Bedeutung des Namens, einmal Hütten. Brauchen uns nicht verwundern, weil diese Begierde eigentlich, die jetzt auf das Neue da war, nicht in festen Wohnungen, sondern in Hütten. Und wir haben das Laubhüttenfest, was auch daran erinnert, ja, ein Stück weit diese ganze Sache noch einmal. Die Freude, hofft man, wird immer weitergehen in diesen Hütten. Eine zweite Bedeutung, die Unbeständigkeit. Eine Hütte, nun, das ist nicht gerade, ja, wie soll ich sagen, mit Beton zugegossen, gemauert, sondern das ist schnell aufgebaut und auch schnell wieder abgebaut. Ja, das sind Stangen, Seile und Zelte, die relativ schnell aufgeschlagen und abgenommen sind. Und jetzt geht es von Ort zu Ort, man schlägt auf und man schlägt ab. Es ist etwas Unbeständiges da. Und ein dritter Begriff, Lager. Ja, achso, das Lager. Nun, viele solcher Hütten ist einfach ein Lager. Das ist ein Stück weit ein Bild der Gemeinde, die hier uns gegeben wird. Die Kirche Christi, die Gemeinde, liegt zum Streit gerüstet. Das ist hier ein Stück weit das Bild. Auf dem geraden Wege wären sie jetzt natürlich von Sukkot rüber, wenn man links rüber geht, schön gemütlich innerhalb kurzer Zeit im Land, aber Gott hat es anders gedacht. Und genau das ist ja auch für uns immer wieder das, was wir uns wünschen. Die Straßen gerade, asphaltiert, ohne Schlaglöcher, kreuzungsfrei, ja, ohne große Hügel und so weiter, immer schön geradeaus. Das ist doch das, was wir uns wünschen. Und das ist leider so nicht so. Und was war noch in Sukkot? Sie haben den mitgenommenen Teig, den sie mitgenommen hatten, noch gebacken. Und jetzt merken wir schon die Bredouille, die da auf sie zukommt. Irgendwann ist das eben auch zu Ende. Ja? Und so ist das auch bei uns im Christsein. Das ist ein Bild dafür, wenn jemand zum Glauben kommt, nun, dann kann er viel noch aus eigener Kraft und wird aber dann irgendwann merken, oh, da komme ich nicht mehr weiter. Und genau das Bild ist das. Petrus kriegt ja gesagt nicht, ja, jetzt gürtest du dich selber, aber es wird dann jemand kommen, um dich zu binden und dann wirst du dahin gehen, wo du nicht hin willst. Also das ist das Mittel, ja, dass das Hausgebackte erst einmal verbraucht wird, aber dann sind sie nackt, dann sind sie bloß, dann haben sie nichts mehr. Und dann fängt, das sehen wir auch, das Schreien nach Gott an. Ein fünftes noch. Der Herr wollte ihr Führer sein. Je länger man mit Christus geht, wird man merken, wenn man sich führen lässt, dass er uns führt. Ja, Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und wenn man ein wenig aufmerksam ist, dann wird es auch passieren. Wie war hier in dieser schrecklichen Sandwüste der Führer ja, bestattet? Es war eine Wolken- und Feuersäule. Ein wunderbares GPS-System, hat auch noch gar keinen Satelliten gebraucht, das hat immer funktioniert, das war immer präsent, ja. Und wir haben hier ein Zweifaches in dieser Wolke, Christus ist hier abgebildet. Das müssen wir als erstes einmal uns vergegenwärtigen, das Licht nach vorne, das hat uns den Weg geläutet und nach hinten war es dunkel, dass der Feind letztendlich keine Sicht hatte. Also Schutz und Leitung war hier. Die Säule ist letztendlich ein Vorbild auf Christus. Es schützt, Christus schützt uns durch stellvertretende Gerechtigkeit. Ja. Es bildet auch sein Lehramt und sein königliches Amt ab, um all die Gefahren, die letztendlich auch hier den Juden und auch uns entgegenkommen, abzuwehren. Und dieses Leitsystem hat genau gewusst, wann Marsch angesagt ist, wann Pause angesagt ist. Manchmal waren es Tage, die sie gewandert sind und mussten dann wieder Stopp machen. Manchmal über Nacht. Und das war dann nicht, wenn man jetzt den weiten Weg dann sieht, hoch zu Ritmar und Kalesch, dort oben rumgeirrt sind. Nicht? Das heißt, da war die Stiftshütte schon installiert. Und das musste aufgebaut werden. Wir werden das vielleicht am Allerheiligsten uns noch anschauen. Und das musste abgebaut werden. Das hatte genau eine Ordnung, ja, die peinlich genau eingehalten werden sollte. Die Wolkensäule bildet einmal das Licht und einmal das Dunkel ab. Und hiermit werden die zwei Naturen Christi uns verdeutlicht. Einmal die göttliche Natur, das Licht und die menschliche Natur, das Dunkel. Auch der Stand der Erniedrigung und der Erhöhung, der ist auch hier ein Stück weit abgebildet. Und deswegen ist es so wichtig, was der Hebräer in Kapitel 12 sagt, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn wir diesen Blick verlieren, hat der Teufel schon mal den halben Socken in der Tür drin, sage ich mal so, ja, um uns letztendlich hier aus der Bahn zu werfen. Dann die dritte Station, Etham. Ab nochmal. Ja, und jetzt sehen wir, da wäre so ein kleiner Schlenker gewesen. Das wäre ja jetzt unheimlich geschickt gewesen, wenn man ja, hier vielleicht gleich mal so ein bisschen rum und dann über die Wüste Schur abgemacht wird wäre. Nein, jetzt geht es rechts an diesen Seen hier vorbei und dann bleibt hier unten nur noch irgendwo ein Weg, den Sie übers Wasser gehen müssen. Es geht nicht anders. Ja? Oh, lassen wir es liegen. Das tritt sich nicht. Also, jetzt wäre Etham heißt, da wollen wir gleich die Begriffe auch noch dazu nehmen. Etham, Bedeutung vollkommen oder aufrichtig. Also, Vollkommenheit und Aufrichtigkeit, das ist eigentlich eine schwere Forderung. Wenn wir an die Bergpredigt denken, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und dann denke ich, ist das nicht die Vollkommenheit, die uns jetzt abverlangt wird, sondern es ist eine gerechtsprechende Vollkommenheit, die wir von Christus her bekommen. Anders können wir das nicht deuten. Sonst hapert es mit der Aufrichtigkeit und Vollkommenheit ja in allen Bereichen bei uns, ja? Auch wenn man Christ ist. Und die Heilige Schrift sieht einfach auch die Unvollkommenheit dieses menschlichen Herzens. Auch wenn im Hesekiel heißt, ich will dir ein neues Herz geben. Das ist da und trotzdem ist der alte Mensch auch noch da. Und es ist immer dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis in den Gedanken. Nicht, das geht doch schon los, ich bin in der Kasse, aber im Realkauf nicht. Und dann haben die, haha, zum Glück, anstatt die 5 Pack Milch hat sie nur 4 eingegeben. Nicht? Ach, freut man sich doch, günstig eingekauft. Kein Widerspruch? Also, nicht, ich hätte jedenfalls jetzt gesagt, also liebe Leute, entweder hätte ich der Dame gleich in der Kasse gesagt oder ich wäre zur Info gesagt, ich bin Christ und möchte hier nichts Unrechtmäßiges. Eine wurde vergessen, bitte, ich möchte das noch nachzahlen. Aber dann geht es doch schon los. Mensch, oh, hast du günstig eingekauft? Wenn die sich vertippen, ist doch ihre Probleme nicht und so. Und das ist doch so ein Ringen mit uns innerlich, ja, kennen wir doch alle. Aber wer wird siegen? Und weißt du, warum wir dann siegen können? Je mehr ich das Wort Gottes aufnehme, desto mehr wird das Wort Gottes mich innerlich verändern. Nicht, dass ich dann immer blättern muss und sagen, Mensch, oh ja, 1. Petrus 5 steht das und das, okay, das muss ich jetzt tun. Wir werden es automatisch tun, wenn wir mit Christus täglich in der Füllung sind. Uns durch sein Wort, deswegen ist das Wort so wichtig. Deswegen hat Luther das Wort wieder als erstes hingesetzt. Und deswegen hat der Teufel nichts anderes im Sinn, als auf der Aufklärung, dieses Wort Gottes kaputt zu machen. Malig zu machen, brauchst du gar nicht lesen, das stimmt doch sowieso nicht. Alles Märchen, Mythen, angeblich. Aber wir haben da nichts mehr. Die Katholischen haben wenigstens ihre Dogmen noch und ihre Konzilien, aber der Evangelische hat nichts mehr in der Hand. Das ist das Furchtbare und sie sehen es nicht. Jetzt heißt Etam auch noch, und da müssen wir jetzt ein bisschen schlucken, Pflugschar. Ja, das wollen wir alle nicht, nicht so eine Pflugschar, die, wer schon mal so gesehen hat, nicht also so mit 6 solchen Pflügen dann, ein großer Trecker, und der marschiert da durch das Land, da wird das richtig umgeworfen, das Unterste zu Oberst und nicht und so weiter. Und genau das ist auch hier ein Stück weit das Bild. Das lebendige Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und trennt Seele und Geist. Warum muss das getrennt werden? Weil das Seelische für den Himmel nicht taugt. Das Geistliche, das muss beurteilt werden. Deswegen muss das Geistliche ein Stück weit heraus. Das Seelische ist zwar gut gemeint, aber es kann manchmal ganz schief liegen. Das ist das. Und das Seelische bekomme ich, das Geistliche bekomme ich durch die Schrift, nicht durch irgendwelche anderen Übungen oder sonst irgendwas. Der Geist führt mich auf ebener Bahn. Und dieses lebendige Wort Gottes, wir merken es ja jetzt schon ein Stück weit, wie es anfängt zu leben, ja, wenn man diese Begriffe ein Stück weit auf Deutsch und sich vergegenwärtigt, Pflugschar, pflüge ein neues, sagt Jeremia. Ja, und die Pflugschar, die muss unser Herz aufreißen. Sie reißt auch unser Herz auf. Und das Wort Gottes reißt unser Herz auf und trennt wirklich Seele und Geist. Manches ist gut gemeint, aber geistlich schief gelegen. Und er gibt auch dann diesen guten Samen des Neuen hinein. Das Alte, ich sage immer, es wird überdeckt. Wenn ich das Wort Gottes nicht habe, dann kommt das Alte, das Adamitische auch wieder raus. Und diese Pflugschar hilft uns, es bloßzulegen, das Dunkle in unserem Herzen aufzudecken. Ich hatte vorhin schon das Bild gebracht, wenn alles gut läuft, ja. Und es gibt manche, auch unter den Christen, die haben einfach eine melancholische Art, wo man denkt, boah, sind die demütig, dem kannst du ans Hirn hinhauen. Ja, so nach dem Motto, da schlug einer mit dem Hammer auf den Kopf, das fiel mir gar nicht auf. Ja, und wo man dann denkt, Mann, ist der demütig. Und das ist seine Art, sich zurückzunehmen. Und hat oftmals mit Demut gar nichts zu tun. Und das kommt aber dann raus, wenn es ihn wirklich existenziell betrifft. Wenn man ihn anpiekst, dann ist auch der sogenannte Melancholiker und derjenige, der einfach ein bisschen phlegmatisches Gemüt hat, auf einmal zum Tyrann. Etam heißt auch Vollkommenheit. Vollkommen im Gehorsam. Tam, etam. Ja, das Gesetz fordert eben diesen vollkommenen Gehorsam und das Gewissen durch Werke zu beruhigen, klappt einfach nicht. Der natürliche Mensch lässt sich nach seiner Pflichterfüllung schnell genügen. Aber der erweckte Mensch weiß, das reicht nicht. Vor Gott bin ich nicht derjenige, der Zampano, der alles hinkriegt, sondern ja, wir sind im Geringsten letztendlich auf ihn angewiesen. Das Evangelium bietet jetzt diese Vollkommenheit. Christus gibt uns diese Vollkommenheit, ja, und er verändert uns. Es ist ja ein lebenslanger Lernprozess bis zum Ende. Lies doch mal Hebräer 12, ab Kapitel 12, Vers 4 bis 11, 12. Ja. Wozu ist diese Erziehung nötig, damit sie diese friedsame Frucht der Gerechtigkeit wirkt, die dann gewirkt wird durch die Erziehung? Und da steht, der Vater züchtigt seinen Sohn. Da steht was von Schlägen, wo man immer denkt, Paideia, ja, das ist also ein bisschen sanft und lieb, wird es schon werden. Ja, Gott ist nicht zimperlich in den Mitteln, die er einsetzt, auch in seinen pädagogischen Mitteln. Und da ist mancher Schlag nötig, dass aus einem rauen Eichstamm nachher eine glatt polierte Fläche wird, sagt der Flattig. Das Evangelium. Ich möchte noch einmal Luther zitieren. Er sagt, ich weiß nicht, wo ich mit all der Gerechtigkeit hin soll, die ich habe in Jesus Christus. Die Seele kann sich so in ihrer Vollkommenheit in Jesus Christus erblicken. Ich habe einen Gehorsam geleistet, wogegen die Unschuld Adams im Paradies nichts und die Heiligkeit der Engel ein Schatten ist. Ich habe nichts mehr, weder zu streiten noch zu überwinden, sondern schon längst überwunden durch das Lammes Blut. Die Vollkommenheit wird uns auch da gegeben. Der wahre Christ besitzt auch eine Vollkommenheit in Hinsicht seiner Erneuerung. Verändert euer Wesen, Römer 12, Vers 2, durch die Erneuerung eurer Sinne. Und es ist leider ein Trugschluss, wenn man meint, der gute Kern, da brauchen wir nur die Umstände ändern. Nein, die Umstände können sein, wie sie wollen. Der gute Kern kommt nie heraus, weil er gar nicht da ist. Ja, Renate.
Spielt bei dem Gedanken Pflugschar und Vollkommenheit vielleicht auch das Jesuswort schon eine Rolle? Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der schaut nicht zum Reich Gottes.
Ja, sind alles diese Punkte, die auch hier mit ich, du meinst, das könnte man noch weiter ausholen, aber das ist auch damit gemeint, ja. Das ist auch alles in dem.
Geht also nicht zu weit.
Nee, geht nicht zu weit, ja. Israel ist erst einmal frei gewesen und jubelt und jetzt merken wir, je weiter es in die Wüste hineingeführt wird, desto prekärer wird es und desto mehr arbeitet Jesus jetzt an diesem Volk, um ihnen zu zeigen, sie brauchen diesen Führer, der sie letztendlich sicher hinüberführt. Und wir kommen jetzt an die vierte Station, Pi Chairot. Haben noch einmal die Karte hier. Und auch hier die Bedeutung des Namens, Mund oder Maul heißt das. Und zwar dieses Pi Harichot liegt zwischen Baal Zephon und Migdol, das ist extra erwähnt. Mose hat ja das alles schon kennengelernt, 40 Jahre ist er dort rumgerannt mit den Schafen und er hat jetzt auf seine eigene Einsicht verzichtet. Er wusste nicht, warum müssen wir jetzt rechts von diesem Meer, es ist ja erst einmal ein See, der hier, ach so, ich habe es nicht mehr dran, rechts vorbei anstatt links, dann wären wir ja vielleicht ein bisschen schneller durch die Wüste. Nein, sie müssen jetzt auf diesem Wege durch das Wasser. Es führt kein anderer Weg mehr vorbei. Und Pharao wird sagen, ah ja, jetzt haben sie sich vollends verreibt, ist ja gut, dann kriegen wir sie bald zusammen. Und jetzt kommen wir an die Schaltstelle hier, ja, je stärker die Schwierigkeiten, je stärker wird die Probe und je stärker wird der Glaube. Sie hätten nicht am Anfang das geschafft, wenn nicht Gott schon immer wieder diese Proben hineingegeben hätte, ja, die sie bestehen musste. Bei Petrus haben wir das ja auch. Nee, mich Füße weiten? Nee, tut mir leid. Das geht gar nicht, Jesus. Ja? Und er sagt nicht, unser Herr, du, was ich jetzt tue, verstehst du nicht. Und es ist manches auch in unserem Leben, wo wir uns die großen Fragezeichen vor Augen haben. Wir denken, Herr, warum noch einmal diese Wegstrecke, warum noch einmal diese zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal, ja, wo man eine Klasse vielleicht wiederholen muss. Und diese Lage von Pichachich Gott ist grausam. Warum? Rechts und links Felsen, Schlucht und vor ihnen das Wasser und hinter ihnen der Pharao. Also schlimmer kann es gar nicht sein. Es gibt nur einen Weg, noch einen Ausweg nach oben. Aber so mit 600.000, ja, was die da so mit haben, da ist schlecht drin. Und jetzt heißt dieses Pi, Mund oder Maul. Es gibt manche Zeiten, wo auch die Christen, ja, vieles mit dem Munde machen, aber es muss sich in der Praxis und in der Realität bewähren. Das Sprechen ist eigentlich das Leichteste. Und selbst Mose ist in dieser Lage, in dieser Not, das Sprechen vergangen. Er hat innerlich geschrien. Das ist das, was er gemacht hat. Und wenn wir es jetzt zusammenfassen, Pi Kairot, Mund der Freiheit. Das heißt also, bis jetzt waren die Kinder als Sklaven gehalten worden und jetzt haben sie Grund, auch mit ihrem Mund die Freiheit zu loben und zu danken. Jetzt sind sie nicht mehr Knechte der Sünde, sondern Freie. Und das ist das, was sie mit ihrem Munde auch loben. Dieses Loben, sie sind weit davon entfernt, ihre eigenen Kräfte zu loben. Ja, aber sie loben jetzt letztendlich Gott. Und sie haben einen breiten Weg gehabt bisher. Und jetzt wird der Weg schmal. Jetzt wird der Weg eng durch dieses Tal hindurch. Ein weiterer Begriff, der hier noch genannt werden kann, Pihari-Hachi-Rot, ist furchtbar und kann auch Höhlen genannt werden. Und so geht es auch der Seele übel, die von der Wolkensäule in solch eine prekäre Situation gebracht wird. Es ist wie in einer Höhle, wo man denkt, da komme ich gar nicht mehr heraus. Und dann entsteht ein Durchbruch nach innen und nach außen. Nach innen, wenn wir die Freimütigkeit bekommen durch den Heiligen Geist, ihn zu rühmen, wer will die Auserwählten beschuldigen? Mitten in der Drangsal, wir sehen es bei Paulus, wie er im Gefängnis war mit dem Silas, das ist eigentlich nicht normal, dass man dort Loblieder einstimmt. Und sie haben die Freiheit gehabt, die Freiheit des Glaubens, dort das Lob Gottes anzustimmen. Das wäre die innere Freiheit, die hier ein Stück weit deutlich wird, und die äußere Freiheit, ein freimütiges Bekenntnis und Benehmen auch nach der Heiligen Schrift her. Das sind die Dinge, wir sehen es bei Daniel, der wusste, wenn ich erwischt werde, dann kostet mich das die Löwengrube. Wir sehen den freimütigen Mörder am Kreuz, der auf einmal alle Hüllen hat fallen lassen um sich herum, diesen Panzer, und gesagt hat, wir sind es wert, du bist letztendlich derjenige. Ein Josef von Arimathea und Nikodemus, ja, die zuerst vor Furcht vor den Juden gesagt haben, bloß langsam, ja, sonst sind wir auch weg aus der Synagoge. Nein, sie haben letztendlich dort bekannt und sich zu Jesus bekannt. Stephanus, ich tue nur noch kurz ein Paulus, der freimütig die Verirrungen der Korinther und auch anderer genannt hat. Vielleicht einen kleinen Exkurs zu unseren seltsamen Führungen. Es sind ja oft bei Kindern Gottes Dinge, wo man sagt, Menschenkind, warum muss der so viel tragen? Warum wird er so gepeinigt? Andere sind verschont. Wir kennen das Asaf nicht, Psalm 73. Oh, und er guckt und guckt und guckt und verguckt sich fast. Er fliegt ja richtig schon. Und dann guckt er aber richtig hin aus Heiligtum. Gibt es da eine Auflösung? Wir können hier keine allgemeine Regel aufstellen. Die Demütigungen, die Gott dem Einzelnen zuteil werden lässt, sind individuell, genauestens dosiert, genauestens, und dann wird im Himmel noch einmal geschaut, wenn Gott, Franz von Sales sagt es so, wenn Gott dann noch einmal das Kreuz für dich kommen lässt, dann schaut er noch einmal auf das Kreuz und schaut noch einmal auf deinen Mut und dann erst kommt es aus dem Himmel zu dir. Dieses Kreuz. Und es ist genau bemessen. Kein Zentimeter zu groß, zu lang, zu schwer, zu kurz. Und wenn wir diese seltsamen Führungen erleben, dann brauchen wir nicht verzagen. Wir haben immer das Wort. Wenn wir das Wort weglegen, haben wir nichts mehr. Das ist das, was uns Jesus an die Hand gibt. Deswegen lasst es uns reichlich auch gebrauchen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, dass unsere eigene Kraft durch diese Führung immer mehr abnimmt. Ja, die andere Richtung der Aufklärung der Humanisten, ja, du musst stark sein, selbstbestimmt. Wer im Fußball einmal das hört, in der Sportschau, oh, vor Selbstbewusstsein, jetzt haben sie dreimal gewonnen, oh, ist ihr Selbstbewusstsein gestiegen. Und ich sage, Mann, Mann, seid ihr vielleicht überheblich. Die eigene Kraft wird nach und nach genommen. Das ist das Geheimnis des Christseins. Die eigene Weisheit wird nach und nach genommen. Dass wir nur noch diesem Jesus hinterhergehen. Die eigene Vortrefflichkeit und Gerechtigkeit wird immer weiter heruntergehen. Christus wird auf einmal immer größer. Das ist das Ziel. Dort, wo andere Dinge so wichtig sind, wird Christus immer kleiner. Wer den Kolosserbrief anschaut, boah, ich kann nur staunen, was in Kolosser 1. Christus ist vor allem, in allem, durch alles, alles ist durch ihn. Christus ist in allem der Erste. In ihm sind alle Schätze der Weisheit Gottes leibhaftig. Ja, was brauche ich denn dann noch mehr als diesen Christus? Das ist es. Die Demütigung geht nicht leicht von der Hand. Das ist kein Thema. Aber dass wir in der Demütigung uns an Jesus hinkrallen, das ist das Wichtige, was wir brauchen. Eine fünfte Reisestation, Durchbruch nach innen und außen, seltsame Führungen, also das bin jetzt nicht ich, sondern jetzt sind wir bei Baal Zephon, Zephon und Migdol. Baal heißt einer, der besitzt. Nicht mehr kennen das bei Elia, da beten sie den Baal an. Das ist der Herr. Migdol. Und jetzt ist das so, nicht diese zwei Orte sind noch das Tal und dann nebendran Migdol und Zephon. Baal Zephon. Und Baal ist einer. Bitte? Ja, bin ich gleich. Ich bin gleich durch. Okay. Ich weiß. Ja. Einmal den Herr und dann Zephon heißt verbergen, ein verborgener Gott und es heißt auch Mitternacht. Mitternacht, das erinnert uns an den Polarstern. Dort ist ein Stern, auf den wir schauen, ja, und der uns letztendlich dieses Baal Zephon in der Bedeutung mit Migdol bedeutet ein Turm, etwas Vortreffliches mit Verlangen, Begehren. Also haben wir hier auch etwas. Jetzt kommt das, was sie eigentlich begehren. Ich kürze ein wenig ab, der Polarstern, den wollen wir uns jetzt mal als Christus hier, ja, so etwas Vortreffliches. Und jetzt lasse ich noch kurz zu dem Durchgang gehen. Ich weiß, ich habe ja noch mal von Chagall ein kleines Bild hier, Durchzug durch das Rote Meer. Man müsste jetzt noch ein bisschen drauf eingehen, aber ich schenke mir das. Ja. Die Reise durch Gottes Befehl sagt ihnen, Gott befahl Mose, nimm den Stab, er verstockt und vertilgt die Ägypter, die Wolken und Feuersäule. Jetzt muss man sich so vorstellen, da öffnet sich auf einmal das Wasser, die Schneise ist da. Und jetzt stehen diese Wände rechts und links und Israel geht dort durch das Wasser, durch das Trockene und drüber ist die Wolke. Ja, und nichts anderes sagt Paulus, ja, es ist letztendlich die Taufe, die hier ein Stück weit abgebildet wird. Weg durch das Meer ist frei, die Ägypter werden vertilgt. Und jetzt haben wir noch einmal den Blick auf Israel, den Blick auf die neutestamentliche Gemeinde. Hier haben wir letztendlich das Bild der Taufe, die uns hier gegeben ist. Ja, ich hätte eigentlich noch 10 Punkte, aber ich... Bedeutung, erweckte Seelen, Wolken und Feuersäule. Ich habe das Manuskript, du darfst es dir gerne dann noch einschreiben. Ich gehe noch ganz kurz hier durch. Die Hilflosigkeit Israels, das Rote Meer, auch die Farbe Rot, können wir jetzt noch ausführen. Der Weg der Rettung, Gottes Kraft in den Schwachen mächtig. Dann haben wir hier die überschattende Wolke. Ich hatte es gerade, das Bild der Taufe. Zeit des Durchzugs. Und wir sind mit dem Relief hier dann zu Ende. Ich denke, ich habe nur versucht, ein klein wenig, ja, hier diese Dinge auszuloten. Und wir können uns denken, wie viel da noch verborgen ist, wenn man diese anderen Stationen sich noch etwas genauer anschaut. Und damit spreche ich nicht zusammen, sondern höre auf. Dem Bedürfnis auch zu Ende kommen. Ich würde sagen, ich bete noch. Und dann, lieber Herr Jesus, danke dir von ganzem Herzen jetzt für diesen kleinen Einblick in das, was du mit Israel und auch mit uns hier vorschattend uns gezeigt hast. Wir können immer wieder nur staunen und anbeten, dich loben und preisen, dass das alles damals schon deinem Volk bekannt war, bekannt gemacht wurde. Und dass wir hier eine Übereinstimmung in allen Punkten sehen, die darauf hinzeigen, dass das Alte und das Neue zu dem ganz Neuen im Himmel uns führen wird. Loben und danken dich. Bitten dich jetzt auch um eine gute Nacht.